Und heute Nachmittag sind wir also zusammen mit Dr. Wolfgang Frehmann. Nach dieser wunderschönen Brücke, die er mir gebeten hat, darf ich Sie mal an das Pult bitten. Wolfgang Frehmann, zum allerersten Mal hier, wo waren Sie in den letzten 80 Jahren, dass Sie nie mit der Lahö Kontakt hatten?
Ja. Jetzt kommt natürlich das große Bekenntnis. In den letzten 80 Jahren haben wir einige verschiedene Orte kennengelernt und die haben sich überwiegend in Nordrhein-Westfalen abgespielt. Hin und wieder natürlich sind wir auch schon mal in den Süden gegangen oder gefahren. Und ja, leider war Lahö nicht dabei. Aus heutiger Sicht muss ich das sagen.
Schön, dass Sie da sind und damit auch ein ganz herzliches Willkommen natürlich an Ihre Frau. Schön, dass Sie da sind und jetzt hier heute Nachmittag zu uns sprechen werden. Sie sind Mediziner. So, wie kommt man zur Medizin?
Durch die Leitung des Heiligen Geistes.
Okay. Das muss erläutert werden, oder? Das muss erläutert werden. Ja. Wie hat der Heilige Geist das hingekriegt?
Also das war ganz erstaunlich. Ich wollte gerne auch mehr in die naturwissenschaftliche Richtung, interessierte mich faszinierend für das Weltall, für Astronomie, dazu auch Physik und Mathematik. Und ich hatte einen Mathelehrer, das war ein Genie in der Pädagogik, der uns so fesseln konnte, sowohl mit Mathe als auch mit den Nebenfächern, auch der Astronomie. Er war auch so Laienastronom. Und der hatte mich so auch gefördert darin, dass das einfach auf meinem Wunschzettel stand. Dann merkte ich, dass die Lehrer in der Schule auch hinter den Kulissen doch manche Machtkämpfe ausfechten konnten und manche Konflikte austrugen. Und ich war von Natur aus immer bis heute ein konfliktscheuer Mensch und habe gesagt, also das ist nicht so gut. Natürlich habe ich, glaube ich, nicht viel, aber doch ab und zu auch mal dafür gebetet, als ein Junge, der auch zum Glauben gekommen war. Aber es war mir kein so großes Gebetsanliegen, aber in meiner Ferienarbeit in einem sehr altmodisch eingerichteten Büro, in dem ich so handlanger Arbeiten machen musste, mit Ablegen und so weiter, stupide Arbeiten, weiß ich noch ganz genau, dass das an einem Tag war. Ich habe noch die Bilder der Möbel vor mir, wo mir ganz plötzlich klar wurde, du solltest Medizin studieren. Ein kurzer Augenblick des Überlegens und dann kam dieses Innere, ach ja, das ist es. Ich hatte gerne mit Menschen zu tun, hatte auch gerne mit Naturwissenschaft, mit Biologie und allem, was dazu hing. Und da war dieser Groschen gefallen. Damals habe ich nicht gewusst, dass das auch so etwas, auch Leitung des Heiligen Geistes sein kann. Deshalb habe ich das aber jetzt so spontan gesagt, weil ich im Nachhinein davon zutiefst überzeugt bin, dass wir auch auf diese Weise in unserem Leben durch Gottes Geist geleitet werden. Und ich bin meinem Herrn bis heute dankbar, habe das nie bereut.
Und dazu gehören halt 30 Jahre, sagen wir mal, 30 Jahre Hausarztpraxis. Der Mann ist in der inneren Medizin tätig gewesen. Und gerade haben wir uns kurz ausgetauscht, dann kam da noch so eine seelsorgerliche Schiene dazu. Die muss man ja, es ist ja schön, wenn ein Mediziner das hat, aber das ist ja nicht automatisch, dass diese psychosomatische oder auch jetzt seelsorgerliche Komponente dazu kam. Das hat sich dann auch durch den Heiligen Geist ergeben?
Ja, das habe ich eben auch so gesagt und das nicht einfach nur, weil ich jetzt hier fromme Sprüche reden möchte, sondern weil ich zutiefst davon überzeugt bin, denn ich wollte das nie. Ich hatte Erfahrungen gemacht im Studium mit der Betreuung einer psychisch kranken jungen Patientin, die unter Drogeneinfluss eine Schizophrenie entwickelt hatte und hatte da ein Praktikum in einem Landeskrankenhaus, in einem psychiatrischen Krankenhaus in Düsseldorf-Grafenberg gemacht. Und das war mir so sehr auf das Herz und auf die Seele gegangen, so schwer geworden, dass ich gesagt habe, nein, das kann ich als Beruf nicht ausüben. Und dann fing es schon während meiner Krankenhaustätigkeit an, dass ich immer wieder Patienten zugewiesen bekam, die auch seelische Probleme hatten. Und in meinem Abschiedskärtchen, was ich von den Stationsschwestern bekommen hatte, da stand als Titel obendrauf, unserem lieben Pastorendoktor.
Ja, okay, das ist ja Botschaft genug, oder?
Ja. Das vergisst man auch nicht, aber jedenfalls kamen dann immer weiter auch Anfragen, auch als ich die eigene Praxis hatte. Herr Doktor, Sie sind doch Christ, können Sie mir nicht dabei und dabei und dabei helfen? Und dann erkannte ich, dass hinter vielen körperlichen Beschwerden, es mag Herzbeschwerden, Rückenschmerzen, Magen-Darm-Probleme sein, hinter vielen Beschwerden stecken auch, manchmal sogar alleine, seelische Probleme, die in der Familie, in irgendwelchen Konfliktsituationen verwurzelt sind. Und da wurde mir das so deutlich, und dann kamen auch noch andere Anfragen, dass ich dann auch bereit war, ich konnte mich nicht einfach so ganz unvorbereitet diesen Fragen widmen, brauchte eine Fortbildung und habe die dann auch gemacht.
Wenn ich mir so Ihre Bücher anschaue, dann ist das ja der Bereich, den Sie jetzt in Ihren Büchern auch hochheben. Also ich habe gerade hier dieses seelsorgerliche Buch hier nochmal, Bitte hilf meiner Seele, oder Sie haben Bücher, wo es darum geht, im Buch der Sprüche Wahrheiten Gottes zu finden, die auch in diesen psychosomatischen Bereich reingehen. Das heißt, Ihre Autorentätigkeit hat das zum Schwerpunkt. Sehe ich das richtig?
Ja, ist aber nicht dadurch entstanden, sondern durch eine Anfrage von Dr. Ulrich Brockhaus. Das war damals der Leiter des Brockhaus Verlages in Wuppertal aus unserer alten Heimat. Und der kam durch meinen Schwager vermittelt zu mir und sagte, könnten Sie sich nicht vorstellen, mal ein Buch über alternative Medizin herauszugeben, das auch ein bisschen unter unserem christlichen Blickwinkel geschrieben worden ist. Und so kam das erste Buch dann zustande, Was hilft, was heilt, mit den verschiedenen Methoden der Alternativmedizin, die auf dem Markt der Möglichkeiten heute angeboten werden und die ganz speziell einmal von ihrer Entstehungsart, von ihrer Art der Anwendung, aber auch aus einem biblischen Blickwinkel beleuchtet werden.
Und wenn ich mal im weitesten Sinn da im seelsorglichen Bereich bleibe und mir Ihre biografischen Daten angucke, dann möchte ich natürlich noch ganz kurz aufs Weiße Kreuz eingehen. Wie kommt man denn dahin?
Durch meine Frau.
Also muss ich jetzt da kurz hin, oder?
Ja. Das war der Ellenbogen meiner Frau, die mit dazu geführt hatte. Wir waren damals beim Verband christlicher Kaufleute, heute Faktor C genannt, auch hier in Baden-Württemberg beheimatet, auf einer Tagung im Westerwald auf der Hohen Grete, und Pfarrer Gerhard Naujokat war der Hauptreferent. Und wir hatten damals gerade in der Praxis auch schwierige Patienten, und zwar einer dieser Problempatienten war ein junger Mann aus unserer eigenen, Brüdergemeinde, der zu mir kam und fragte, wir nannten uns damals schon mit dem Vornamen, sagte Wolfgang, und druckste herum, und dann kam heraus, ich empfinde eine Beziehung zum gleichen Geschlecht. Er hatte homosexuelle Empfindungen. Wolfgang, wie soll ich damit umgehen? Er kannte die Bibel, die hätte ich ihm um die Ohren schlagen können, weil ich die Stellen natürlich auch kannte.
Der Mann.
Aber das hätte ihm nicht geholfen. Und so war ich mehr oder weniger gezwungen, ihm zu sagen, du hör mal, ich kann dir im Augenblick jetzt nicht eine perfekte Lösung aus dem Ärmel schütteln. Und in diese Phase hinein fiel unsere Begegnung mit Pfarrer Gerhard Naujokat, und ich wollte ihn nicht ansprechen nach einem Vortrag. Er wandelte gerade vor dem Vortragssaal hin und her, aber meine Frau, ihr berühmter Ellbogen, kam und sagte, jetzt sprich ihn doch mal an. Und dann habe ich mir das Herz gefasst. Ich habe immer, mein ganzes Leben lang, Ehrfurcht vor hochgestellten Persönlichkeiten gehabt. Und immer Probleme gehabt, die dann in irgendeiner Weise mal anzusprechen. Das war da genauso. Und dann sagte er, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich lade Sie ein zum nächsten Treffen unseres wissenschaftlichen Beirates. Hatte direkt parat, welcher Termin das war, wann und wo. Und dann habe ich nur fast Kopfschütteln gesagt, ja, da komme ich gerne mal hin. Und so kam dann diese Mitarbeit zustande, und dann hat er immer wieder, und er war eine Führerpersönlichkeit, wie man sie sich eigentlich vorstellen kann, natürlich mit vielen Ecken und Kanten, aber er konnte auch wirklich Menschen leiten, und er hat mich dann immer wieder weitergeführt, an Vorträge herangeführt, an Themen herangeführt, und so kam dann die Mitarbeit beim Weißen Kreuz zustande.
Letztes Stichwort, Gemeindegründung. Sie haben einem Gemeindegründungsprojekt mitgearbeitet?
Ja, ich möchte die Sachen gar nicht so hoch ansehen.
Nein, das interessiert uns gar nicht wegen der Höhe, sondern was steckt dahinter?
Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja. Ich gehöre zu denen, die hier auch in der Reihe sitzen. Ja. Aber auch das sind Dinge, die natürlich der Lauf des Lebens und auch der Erfahrungen mit sich bringen. Wir sind groß geworden in einer sehr, sehr engen und sehr strengen Gemeinde, die dann immer strenger und enger wurde. Und da war uns dann nachher der Druck zu groß geworden. Und das gilt nicht nur uns so, sondern vielen anderen auch, einigen anderen. Und dann haben wir uns mit einigen anderen zusammengetan und haben dann in unserem Wohnzimmer begonnen mit 11 Personen, haben da einen Hauskreis gegründet und daraus ist dann in dem Nachbarort von Neunkirchen in Siegerland in Herdorf, das dann zum katholischen Bereich gehört, eine ja im Augenblick blühende Gemeinde entstanden.
Schön, sehr, sehr schön. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für den Lauf dieses Tages und für all das, an dem wir teilhaben durften. Das tut uns gut. Wir danken dir für diese Geschenke, für diese Zuwendungen, die du in unser Leben uns schenkst und gibst. Und jetzt danken wir dir auch für diesen Nachmittag und wollen mit offenem Herzen und klarem Kopf dem Vortrag von Wolfgang Friemann folgen. Bitte dich, dass du ihn segnest, dass du ihn leitest durch deinen Geist und danken dir, dass er mit seiner Frau hier in unserer Mitte ist. Hab herzlichen Dank, dass du es bist, der in allen Abschnitten unseres Lebens das Sagen hat. Und bei allen Veränderungen und neuen Abschnitten du immer und immer neu in unser Leben hineintrittst. Deiner Größe, deiner Weisheit, deiner Liebe und Macht. Und wir danken dir, dass es auch für das Alter gilt. Und wir wollen dir folgen, nachfolgen, immer. Und bitten dich, dass du uns auch heute Nachmittag dazu gute Wegweisung und Leitung schenkst. Danke, dass du da bist. Amen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte anknüpfen an heute Morgen und sagen, vor so vielen jungen Menschen habe ich selten gesprochen. Und ich bin auch deswegen ein bisschen aufgeregt. Aber eine Anmerkung vielleicht noch zuvor zu den Jugendlichen. Wir haben eine ganze Zeit lang, auch etwa 12 Jahre, intensive Jugendarbeit betrieben damals. Habe ich immer gesagt, wir sagen du zueinander. Und wenn jetzt heute bei dem Vortrag ab und zu mir das so herausrutscht und ich zu Ihnen allen als ehrenwerte Gäste von La Hö jetzt einmal du sage, bitte verzeiht mir das. Das kann also durchaus sein. Es geht nämlich hier um ein Thema, das uns letztlich alle angeht. Alle, die wir hier sind, selbst die Jüngeren werden da nicht zu kurz kommen, denn in irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens wird auch das eintreten, dass sie jenseits der Mitte ihres Lebens gelandet sind. Egal, wo man die Mitte ansetzt. Das wollen wir gar nicht diskutieren. Aber wir werden alt und in etwas Abkürzung dieses Titels hatte ich das jetzt hier auf meiner Präsentation Alt werden mit Jesus genannt. Es geht hier um mein ganz persönliches Glaubensleben mit Jesus im Alter oder um unser persönliches Glaubensleben. Das hat einen Unterschied im Gegensatz zu dem jüngeren Lebensalter, in dem wir natürlich auch viele von uns hoffentlich zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Und dieses Glaubensleben ändert sich im Laufe des Lebens etwas. Meistens merken wir das nicht. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, das einzuteilen, davon aber später. Wenn wir jünger sind, wie stellen wir uns denn das Rentenalter vor? Denkt mal bitte 20 oder 30, vielleicht sogar 40 Jahre zurück. Wie habt ihr euch das Rentendasein vorgestellt damals? Vielleicht so ideal, viel Zeit fürs Hobby. Ich habe damals gedacht, dann kannst du endlich mal deine Modelleisenbahnanlage wunderschön aufbauen. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich doch mit Schmerzen Abschied genommen habe von diesem Projekt. Oder wir wollen die Ruhe genießen oder wir wollen mal in Spanien überwintern, in jedem Winter aus dieser eisigen Kälte hier ins Warme flüchten. Auch ein Traum vielleicht für manche, die dann das Rentnerdasein sich so vor Augen führen. Wir wollen oft Urlaub machen, wir wollen den Sonnenschein genießen, wir wollen zufrieden und dankbar sein, sind wir auch. Aber dann gibt es dann auch, wenn wir tatsächlich älter werden, auch andere Aspekte. Und dann, ja, müssen wir uns mit anderen Fragen auseinandersetzen und nicht mit dem, was wir uns vielleicht so geträumt haben. Hier seht ihr uns beide, meine Frau und mich, aber bitte in Anführungszeichen, in Schweden am Meer sitzen. Eine unserer Töchter wohnt in Schweden und da genießen wir dann die Zeit, die so ähnlich ist wie da. Wir sitzen tatsächlich manchmal auf einer Bank am Meer und schauen über die Wellen, über die kleinen Inseln, die der Küste vorgelagert sind. Wunderschön. Ja, wir können nur dankbar sein. Sowas kann man erleben, aber es gibt eben auch andere Dinge. Es gibt auch Krankheit, Leid, Sorgen. Wir haben von unserem Vater im Himmel keine Verheißung, dass unser Leben auf Rosen gebettet ist. Aber wir haben eine andere Verheißung, die er schon im Alten Testament uns deutlich gemacht hat. Ich will euer ganzes Leben lang euer Gott sein. Nicht nur bis zur Mitte des Lebens, nein. Ich werde euch tragen, bis euer Haar im Alter ergraut ist. Ich habe es getan, ich werde auch weiterhin tragen und ich werde auch auf meine Schultern laden und euch retten oder man kann auch übersetzen, bewahren, euch helfen. Das ist doch mal eine Zusage. Und wenn wir die doch in der Hand haben, dann, naja, dann sehen manche Aspekte auch beim Älterwerden anders aus. Wenn wir ihm, unserem Vater, vertrauen auf diese Zusage hin, dann besitzen wir doch etwas, was wir auch so als eine innere Sicherheit, als eine Zuversicht kennenlernen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes hat auch dazu geschrieben, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Und genau diese Belohnung, die dürfen wir erwarten. Und wir erwarten auch jetzt schon etwas und erleben es auch in vielen Fällen. Und auch meine Frau und ich, wir haben es erlebt. Die Geborgenheit in Gottes Vaterhänden, auch in manchmal schwierigen Zeiten. Und das kann und soll unser Glaubensleben im Alter prägen und beherrschen. Aber blenden wir doch noch einmal kurz zurück. Es gibt verschiedene Glaubensphasen auch im Leben eines Menschen. Ich habe versucht, das mal so in vier Teile zu teilen und ich will nicht allzu lange dabei verweilen, aber doch uns das mal deutlich machen, dass wir auch unser Leben mal so zurückschauen können. Was ist denn da gewesen? Und vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir als Nachfolger Jesu Christi gelebt haben. Manche haben schon im Kindesalter damit Kontakt gehabt, wenn wir in gläubigen Elternhäusern, wie meine Frau und ich, und manche von uns auch groß geworden sind oder eben auch in früheren Lebensalter damit in Kontakt gekommen sind. Da ist dann zunächst einmal diese erste Glaubensphase als kindlicher Glaube. Und ich habe jeder Glaubensphase so ein paar Worte, die diese Glaubensphase im Idealfall charakterisieren, dahinter gestellt. Also dieser kindliche Glaube, der charakterisiert wird dadurch, dass ich lerne Jesus kennen. Der schlichte, einfache kindliche Glaube, den dürfen wir nicht außer Acht lassen, denn der spielt, und unser Herr Jesus sagt es ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Und deshalb ist es wichtig, uns daran zurückzuerinnern. Wie war denn unser eigener kindlicher Glaube? Durch ein tiefes Vertrauensverhältnis, ein völlig vorurteilloses Vertrauensverhältnis zu Jesus gegründet. Mir ist immer wieder deutlich in Erinnerung geblieben, ein kleines Erlebnis oder mehrere Erlebnisse dieser Art waren es, die meine Frau in erster Linie erlebt hat mit unserer jüngsten Tochter, wo dieses kindliche Vertrauensverhältnis, dieser kindliche Glaube wirklich wirksam war. Viele Kinder im Alter von 4, 5, 6 Jahren werden oft nachts wach, haben irgendwelche Albträume, weinen auf, schreien und kommen dann nicht zur Ruhe. Und so ging es unserer jüngsten Tochter auch. Und wenn meine Frau dann zu ihr ging und sagte, Deborah, wir beten jetzt mal miteinander. Wir sagen das mal Jesus. Sie hat gebetet mit der Kleinen und innerhalb weniger Minuten war sie eingeschlafen. Das war keine Hypnose, sondern das war wirklich dieses kindliche Glauben daran, dass Jesus sie in der Hand hatte und ihr auch all ihre schlimmen Träume und alle auf Seite getan hat. Das hat mir so deutlich gemacht, wie wertvoll es ist, wenn wir dieses kindliche Vertrauen mitnehmen, auch in unser Älterwerden. Dann kommt die zweite Phase, das ist der jugendliche Glaube. Stellt euch junge Menschen vor, die Jesus nachfolgen. Wenn die so mit voller Begeisterung und natürlich mit einer für uns kaum aushaltbaren Lautstärke singen, natürlich verstärkt mit manchem Verstärker, aber wenn die mit ihrem Herzen bei Jesus sind, dann können wir etwas von der Begeisterung junger Menschen in der Nachfolge Jesu lernen, können auch von ihrem Glauben etwas lernen. Deshalb habe ich das Charakteristikum für den jugendlichen Glauben, Begeisterung für Jesus, dahingeschrieben. Und dann werden wir älter. Und dann, ja, heiraten wir, wir bekommen Kinder, wir müssen uns im Beruf behaupten und dann erleben wir in unserem erwachsenen Glauben, dass Jesus mir Kraft gibt. dass ich dann immer wieder dorthin gehen kann und beten kann, Herr, hilf du mir heute. Wisst ihr, das ist so, dass ich oft morgens in meiner stillen Zeit oft nur 15, höchstens 20 Minuten vor der Praxis dann Zeit hatte und am Schreibtisch gesessen habe, manchmal nur den Kopf in die Hände gestützt, meine Bibel lag aufgeschlagen vor mir, ich nahm kaum etwas von den Worten wahr, die ich nahm, weil einfach ja, die Sorgen des Alltags mich mitgenommen hatten um das, was vor mir kam. Und ich konnte dann nur noch sagen, Herr, ich bitte dich heute um deine Hilfe, um deine Kraft. Herr, ich bin ganz in deiner Hand. Und das waren dann diese Stoßgebete. Und ihr glaubt gar nicht, wie diese Gebete oft erhört werden. Herr, rette mich in dieser Situation. Und das ist diese Situation, die einen erwachsenen Glauben charakterisiert. Jesus schenkt dir dann die Kraft, wenn du ihn darum bittest. Jesus gibt dir Kraft. Und dann geht es natürlich weiter im Leben und dann blicken wir sozusagen dem Sonnenuntergang des Lebens entgegen, haben an der Hand unsere Enkelkinder und dann wird auch unser Glaube gefordert, der Glaube im Alter nämlich, und dann wird es immer deutlicher und bei uns oder bei mir ist es jedenfalls so, immer stärker, dass Jesus meine Hoffnung ist, die über alles Leben und auch über alles Sterben hinausgeht. Auch das davon sind wir, meine Frau und ich, auch nicht verschont geblieben vor ernsten Erkrankungen, einer Krebsoperation und anderen Erkrankungen, die uns eben auch an die Grenzen unseres Glaubenslebens geführt haben und wo wir ganz, ganz deutlich gemerkt haben, wenn wir diese Hoffnung nicht gehabt hätten, dann wären wir wirklich verzweifelt. Und wir haben genau das Gegenteil erlebt. Wir haben das Gegenteil erlebt, dass wir Hilfe und Kraft bekommen haben. Übrigens, wenn wir jetzt hier unter Christen sagen Hoffnung, ist das eigentlich ein falscher Begriff. Ich hoffe, dass morgen auch wieder die Sonne scheint und wir gut und trockenen Fußes hier von La Höhe wegfahren können. So ist eigentlich die Hoffnung definiert als etwas, was man nicht so genau weiß. Aber deine und meine Hoffnung auf Jesus ist nicht eine Hoffnung in diesem Sinne, sondern das ist eine Gewissheit. Das ist eine so totale Gewissheit, die uns tragen und mit uns gehen kann, dass wir die durch nichts anderes eintauschen möchten. Vielleicht das zu dem Begriff hier. Nur ich habe den benutzt, weil er natürlich auch immer wieder in unseren Liedern und auch in unseren Bibeltexten zum Ausdruck kommt. Jesus, meine Hoffnung. Sie bleibt für alle Ewigkeit. Und wir singen das Lied sehr gerne. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und das haben wir dann vor Augen, wenn wir unseren Glauben im Alter leben möchten. Das ist also so ein bisschen das Idealbild dieses Glaubens in den verschiedenen Lebensphasen. Wir kommen nachher noch auf eine andere Phase zurück. Aber jetzt noch mal zunächst einige Vorbemerkungen noch für dieses Thema. Zunächst einmal muss man sagen, schon allein der Eintritt ins Rentenalter ist eine Herausforderung für meinen Glauben, stellt also meinen Glauben auf die Probe. Nachher kommt da noch etwas Näheres dazu. Eine zweite Vorbemerkung ist die, dass ich auch in den Belastungen meines Alters den Glauben bewähren muss. Und dann kommt hinzu, dass nicht nur der Glaube bewährt wird, wenn er sich bei dir in deinem Alter bewährt, sondern dass er auch dadurch gestärkt wird. Und da wurde ich erinnert an die Aussage, den Spruch, den man manchmal so sagt, Leidenswege sind Segenswege. Kennt ihr? Und mancher ist hier im Raum, der das auch sicher unterschreiben kann. Dass dann, wenn wir wirklich durch Krankheit und Leid oder durch manche Sorgen hindurch geführt werden und dabei die tragenden Vaterarme Gottes erleben, dass wir dann im Rückblick sehen, ja, wir haben Erfahrungen gemacht, auf die wir nicht verzichten möchten, weil wir sie mit unserem himmlischen Vater gemacht haben und weil uns genau das uns viel näher an sein Vaterherz, viel näher an Jesu Herz gebracht hat, das, was wir da erlebt haben, mit auch an Schwerem in unserem Leben. Leidenswege können also auch Segenswege sein. Und das ist natürlich nicht immer so. Keiner geht gern durch Leiden. Aber wenn Gottes Hand dabei spürbar ist, und wenn wir diesen festen Jesus-Standpunkt wirklich einhalten müssen, dann werden wir dadurch stärker. Übrigens gibt es dafür auch in der Medizin, in der Biologie ein interessantes Vorbild für dieses Stärkerwerden durch Belastungen. Das ist der Knochenbau. Das ist schon das, was Studenten in der Medizin in ihrem Studium lernen, dass der Knochenbau dann, wenn er belastet wird, sich immer stärker anbaut. Das hat Gott in seiner Schöpfermacht so gestaltet in deinem und in meinem Körper, dass das immer fester wird. Dagegen, wenn wir uns nur, sagen wir mal, im Sessel und auf der Couch bewegen und die Knochen gar nicht mehr belasten, dann werden die immer weniger belastbar und immer, ja, osteoporöser. Osteoporose, dieses Krankheitsbild kennt ihr vielleicht. Und so ist es auch mit deinem und meinem Glaubensleben. Wenn der Glaube sich wirklich in diesen Belastungsproben, auch des Alters, standhaft erweist, dann wird er stärker und wir werden noch enger an Gottes Vaterherz angebunden. Das war die zweite Bemerkung. Die dritte ist auch wichtig dabei. Die Nachwelt beurteilt nämlich mein Leben nach meiner letzten Lebensphase. Was bleibt unseren Enkeln? Was bleibt der Umgebung, in der wir leben, den Menschen, mit denen wir zu tun haben, in Erinnerung, wenn wir nicht mehr hier auf dieser Erde sind? Es ist im Allgemeinen geprägt, wie gesagt, von dieser letzten Lebensphase, wie wir uns in dieser letzten Lebensphase verhalten haben als alter Mensch. Wie hat sich da dein oder mein Glaube bewährt? Den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach, oder in einer etwas neueren Übersetzung, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt dann ihren Glauben nach. Da geht es drum. Das hat schon der Schreiber des Hebräerbriefes ganz klar erkannt. Und wir wissen es von vielen Gottesmännern, auch aus der Bibel. Da gab es einen Abraham, einen Isaak, einen Jakob, einen Josef, einen David, einen Mose, einen Josua und viele könnte ich aufzählen. Und das waren alles Männer, die waren nicht perfekt in ihrem Leben. Die haben in ihrem Leben Schuld auf sich geladen. Die haben Probleme gehabt, die haben Gottes Maßstäbe übertreten. Aber eines haben sie erlebt. Sie haben immer wieder Gottes Gnade, Gottes zurechtbringende Gnade erfahren und sie auch ganz persönlich bewusst in Anspruch genommen haben. Dann gab es aber auch Männer in der Bibel, die ihren Ausgang eben nicht so gestaltet haben wie diese treuen Männer Gottes, wie zum Beispiel ein Saul, der auch schon mal kurz erwähnt wurde. Ich werde ihn nachher noch mal wieder als Beispiel anführen, der am Ende seines Lebens wahrscheinlich, manche Fachleute diagnostizieren das so, eine agitierte Depression hatte, vielleicht sogar eine Form der Schizophrenie, der in seinen Aggressionen Menschen töten wollte, die ihm ganz nahe standen, sogar die, die ihm das Allerbeste wollten. Und dieser Saul hat eben einen sehr negativen Ausgang seines Lebens erlebt. Was kennen wir von ihm? Wir wissen, dass er zu dieser Hexe von Endor gegangen ist, um sich die Zukunft voraussagen zu lassen, um eben den Weg zu Gottes Vaterherzen nicht mehr finden zu wollen oder zu können. Schade um diesen Mann Gottes, der eigentlich König von Israel sein sollte. Oder eben auch sogar der noch viel bekanntere und eigentlich noch viel berühmtere Salomo, der Friedenskönig. Am Ende seines Lebens mit seinen 1000 Frauen und seinen damit verbundenen Götzendiensten ganz und gar von Gottes Wegen abgelenkt. Ein trauriges Ende, was dieser König da genommen hat. Das Ende ihres Lebens ahmet ihren Glauben nach. Und das ist etwas, was für uns auch prägend sein sollte. Dein und mein Lebensende wird unseren Nachkommen so in Erinnerung bleiben. Was wollen wir ihnen in Erinnerung behalten? Das, was wir jetzt vielleicht schon weitergeben können, nämlich die Tatsache, dass wir auf Gottes Hilfe immer wieder angewiesen sind. Und so Erlebnisse sind da. Ach, ich erzähle die gleich noch. Ich gehe erst mal weiter. Ich darf nicht zu viel. Zunächst mal gehen wir in diese Phase wieder hinein, als wir Rentner geworden sind. Da wurde, wie schon eben erwähnt, zum ersten Mal das Glaubensleben auch auf die Probe gestellt. Durch verschiedene Dinge. Denn wer Rentner wird, und das ist ein Grundsatz, der erleidet Verluste. Einer der Verluste ist zum Beispiel der Arbeitsplatz. Ganz klar, wenn wir Rentner werden, im Allgemeinen, verlieren wir einen Arbeitsplatz, der eine oder andere kann noch etwas weiter auch tätig sein, das war bei mir auch so, aber wir haben den Arbeitsplatz verloren, manchmal sogar übergangslos von einem Tag auf den anderen. Aber dann kommt die Hilfe dazu, wir haben mit Jesus, wenn wir fest auf diesem Standpunkt stehen, auch die Chance zum Neubeginn, auch nach dem Verlust, den wir beim Eintritt des Rentenalters erlebt haben. Und dann können wir auch neue Aufgaben, zum Beispiel im Reich Gottes, wahrnehmen. Und die sind sehr, 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 sehr vielfältig. Man kann die gar nicht alle aufzählen. In der Gemeinde, in Missionswerken oder schon hier auch gestern erwähnt. Heute heißt es Coworkers, gegründet als Christen. Ja, oder Hilfe für Brüder und aber auch die Fachleute, christliche Fachleute international, so heißt es ja. Und da haben wir auch versucht, immer wieder zu vermitteln, weil das eben ganz, ganz wertvolle Einsatzgebiete sind für Menschen, die noch rüstig genug sind, um sich dann eine andere Arbeit zu suchen. Und es gibt keine andere Vermittlungsstelle, die so viele Möglichkeiten bietet im Reich Gottes, noch nicht mal die Agentur für Arbeit. In Deutschland. Also, da gibt es Möglichkeiten, wieder Tätigkeiten aufzunehmen, die uns wirklich total erfüllen. Und dann kommt auch der Verlust von Beziehungen. Die Arbeitskollegen, die man meistens dann nur noch ganz selten trifft oder gar nicht mehr. Freunde, die mit dem Arbeitsplatz verbunden waren. Oder vor allen Dingen dann, wenn man umzieht, dass man die Nachbarn nicht mehr hat. Aber vor allen Dingen auch da den Freundeskreis, die Bekannten und noch gravierender eigentlich die Glaubensgeschwister, die man dann zurücklässt. Auch das haben wir erlebt im Jahr 2011, als wir dann aus unserer jahrelangen Wahlheimat im Siegerland dann ins Oberbergische gezogen sind. Das Haus, das wir verlassen haben, spielte gar keine so große Rolle. Das war uns viel zu groß auch, weil unsere vier Kinder ausgeflogen waren und auch nicht mehr zurückkamen, so wie es aussah. Und dann halt eben alles hinter sich zu lassen, aber besonders an Beziehungen zu Menschen. Das war das Problem. Das waren Verluste, die wir für heute immer wieder noch ausgleichen, weil die Entfernung nicht so sehr groß ist und dann den Freundeskreis noch immer wieder pflegen dort. Aber das kann für manchen wirklich auch ein Problem darstellen. Aber es gibt auch da die Möglichkeit, wieder neue Beziehungen zu knüpfen oder alte aufzufrischen. Und das immer wieder mit diesem Hinterkopf, mit diesem Prinzip im Hinterkopf, ich will es mit Jesus machen. Und hier habe ich ein sehr schönes Bild gefunden von einem Großvater, der mit seinem Enkel hier sitzt. Und was tut er? Der schaut da in die Holy Bible, die englische Bibel hinein und erklärt seinem Enkel einiges, was aus der Bibel steht. Und das wollte ich eben noch erzählen. Das ist einfach das Schöne, was wir dann, wenn wir die Zeit auch haben und die gute Verbindung zu unseren Kindern und zu unseren Enkelkindern, dass dann, wie es bei mir jetzt vor einigen Wochen gewesen ist, zwei unserer Enkel kamen und sagten, Opa, können wir mal in Ruhe mit dir sprechen? Oh, ich dachte, was passiert jetzt? Wie viel Geld brauchen sie denn? Es ging nicht um Geld. Es ging darum, wie sie ihre Beziehungen zu den Freundinnen, die sie bekommen hatten, gestalten sollten unter biblischen Gesichtspunkten. Wisst ihr, das sind Sternstunden, die man dabei erlebt, dass man Enkelkinder hat, die den Opa danach fragen, wie sie auf biblischem Gesichtspunkt ihre Freundschaft gestalten können. Und wo dann auch die Unterredung dahin gehen kann, eben in die wichtigen ethischen Werte der Bibel deutlich zu machen. Dass sie auch mit ihrer Sexualität warten sollten, bis sie eine feste Bindung und eine Hochzeit geschlossen hinter sich haben. So wie Ulrich Parzani das auch heute deutlich gemacht hat. Und das sind Werte, die wir vermitteln können, die wir nicht nur vermitteln, sondern auch vorleben müssen. Und das ist das Entscheidende, das ist das Gute, was wir dann haben, wenn wir älter geworden sind, um eine Ausstrahlung zu haben. Unseren Nachkommen, die nach uns kommen, etwas vorzuleben, wie auch Christen im Leben mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Fragestellungen umgehen und offen dafür zu sein, auch darüber zu sprechen. Und da sind andere Dinge, die mir dann immer wieder in Erinnerung kommen, eben die Opa-Taxifahrten mit den Enkelkindern. Eine unserer Enkelkinder fragte mich, Opa, warum fährst du uns eigentlich immer irgendwo hin, wenn wir wollen? Oh, ich sag, das tue ich gerne. Warum tust du das denn gerne? Ja, weißt du, wenn du mal später groß bist und verliebt bist, dann wirst du genau wissen, warum man Dinge gerne tut, wenn man verliebt ist. Und weißt du was, ich bin auch verliebt. Ich bin verliebt in meine Enkelkinder. Und das war dann die Erklärung dafür. Wisst ihr, und das können wir dann tun, um dieses gute Verhältnis auch beizubehalten und sie dann auch zu prägen, mit ihnen zu gehen, bei manchen Fragestellungen des Lebens. Und ich erinnere mich an manche Augenblicke, in der wir noch eine ganze Zeit im Auto gesessen haben und dann über bestimmte Dinge auch gesprochen haben. Und die dann auch mit dazu führten, ja, unter anderem, dass unsere älteste Enkeltochter jetzt auch Theologie studieren will und ganz bewusst in die Nachfolge Jesu einsteigen will, in der Jugendarbeit, sich diesen Wunsch vor Augen gehalten hat. Und das freut einen Großelternherz natürlich auch sehr. Seht ihr, und das sind dann diese Chancen, die sich dadurch bieten, wenn wir nicht mehr berufstätig sind und eben für so etwas auch Zeit haben. Aber der Rentner erleidet auch einen anderen Verlust, nämlich den Tagesrhythmus. Das wird jeder bestätigen können, der weiß, wie das ist, wenn man vorher normal, morgens geht der Wecker, dann ist alles streng getaktet. Aufstehen, sich fertig machen, eine stille Zeit halten, frühstücken und dann aufbrechen zur Arbeit und dann den sehr geschäftigen Arbeitstag, Alltag zu bewältigen. Und plötzlich, manchmal von einem Tag auf den anderen, ist das nicht mehr da. Endlich können wir uns mal richtig ausruhen. Und bei uns war das auch so. Meine Frau und ich haben dann keinen Wecker mehr gestellt. Jetzt können wir mal endlich auch vielleicht ausschlafen. Und wisst ihr, was passierte? Ganz interessant. Von Tag zu Tag wurden die Schlafenszeiten, diese Gammelzeiten, die manchmal mit dem Bett verbunden sind, immer länger, immer länger, immer länger. Und da haben wir gesagt, das geht so nicht weiter. Ja, wir haben uns selbst unwohl gefühlt dabei und haben dann gesagt, wir stellen wieder den Wecker. Und seitdem geht der Wecker immer so etwa 6:45 geht der morgens. Dann machen wir ganz in Ruhe, bleiben noch ein Augenblickchen liegen, lernen uns am Morgen noch mal wieder neu kennen. Und dann machen wir uns fertig und dann wird in aller Ruhe, und das ist das Schöne, das ist so wunderschön, als Rentner dann morgens in Ruhe frühstücken zu dürfen. Die schönste Mahlzeit des Tages mit der anschließenden Andacht in aller Ruhe, nicht mehr gehetzt durch einen Beruf. Ist das nicht wunderbar? Und das können wir dann genießen. Das ist die Chance, die wir dann haben. Mehr Zeit am Tag für die Andacht, für die Bibel, für Gottes Wort und für viele Aufgaben, die vielleicht dann auch neu sind im Leben eines gewordenen Rentners. Ein letzter Punkt ist ein bisschen kritischer Punkt, das Selbstbewusstsein. Bei manchen kann das gewaltigen Knacks geben, der sich sein Selbstbewusstsein nur über den Beruf identifiziert hat. Der einfach gesagt hat, ich bin dies und jenes und damit bin ich jetzt jemand. Und plötzlich ist er niemand mehr, wenn der Beruf nicht mehr sein Inneres stabilisiert. Eine Gefahr, die da ist. Und da haben wir, wenn wir Jesus nachfolgen, die allergrößten Chancen. Dann können wir nämlich ein intensiveres Christusbewusstsein entwickeln. Dann haben wir ein Bewusstsein, das darin liegt, dass wir in Jesus geborgen sind. So wie Paulus das auch an die Galater geschrieben hat. Nicht mehr lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Und das ist das Entscheidende, dass wir ein Christusbewusstsein haben. Ich lebe also ein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist die Grundlage unseres dann wirklich vielleicht neu aufzubauenden Selbstbewusstseins, wenn es vorher mehr über den Beruf gegangen ist. So haben wir dann durchaus Chancen, aber ihr merkt, bei all diesen Punkten spielt eines eine ganz wichtige Rolle, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Wenn die nicht da ist, dann werden wir auch diese Transformation beim Eintritt ins Lebensalter nicht bewältigen können. Und dann erleben wir, was ich auch bei manchen Patienten, die ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt gelebt haben, gesehen habe, dass sie dann seelischen Zusammenbruch erlitten, bis hin zum sogenannten frühen Rentnertod. Auch so etwas gibt es, den man nie genau geklärt hat, aber den es aber wirklich in der Realität auch manchmal gibt. Das ist das. Das ist dieser eine Punkt. Und dann kommen andere Herausforderungen, wenn wir älter werden. Wenn wir dann 70, 75, 80, 85 oder gar bis auf die 90 älter werden, kommen Herausforderungen auch, die unser Glaubensleben manchmal in den tiefsten Festen erschüttern, manchmal auch nur an der Oberfläche ankratzen. Und wie gut, dass wir dann wissen, wir stehen auf einem sicheren und festen Fundament, fest auf Jesus Christus gegründet. Und damit haben wir dieses Thema immer wieder, das uns begleitet durch diese ganzen Tage hindurch. Fest auf Jesus gegründet zu sein, persönliche Beziehung zu ihm zu haben und einfach zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, weil du mein Herr, mein Retter bist. Mein ganzes Herz gehört dir und mit dir kann ich auch schwierige Zeiten überstehen, auch Herausforderungen des Glaubenslebens im Alter überstehen und ertragen. Ich habe 5 dieser Herausforderungen herausgegriffen und an diesem Schema seht ihr, dass auf der einen Seite die Herausforderung steht, aber auf der anderen Seite immer wieder ein kleiner Hinweis, nur einer von manchmal sehr vielen, Hinweisen zur Hilfe in dieser Herausforderung. Zuerst einmal ist das allererste, sind die Eigenheiten und Schwachpunkte eines Lebens, die im Alter zum Problem werden können. Das heißt, bestimmte Eigenschaften können im Alter eine Art Karikatur werden dessen, was vielleicht vorher im Leben, im Erwachsenenleben sich doch als positiv bewährt hat. Und plötzlich im Alter wird das zum Problem. Ich will euch Beispiele sagen, daran wird das am allerdeutlichsten. Das erste Beispiel ist die Sparsamkeit. Wenn man sehr sparsam ist, kann es im Alter dazu führen, dass man ein richtiger alter Geizhals oder eine Geizhälsin wird, je nachdem, zu welchem Geschlecht man gehört. Die Gefahr besteht. Und als bestes Beispiel möchte ich mich selbst nennen. Ich bin ganz, ganz sparsam erzogen worden in einem sehr Elternhaus, das sehr, sehr sparsam lebte, auch in der Nachkriegszeit. Ich bin ja am ersten Weihnachtsfest nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren. Ja, das hätte ich mich schon fast versprochen. Nee, so alt bin ich nicht. Da habe ich also manches auch da miterlebt an Notwendigkeiten der Sparsamkeit in meinem Elternhaus. Und das habe ich mitgenommen, ein ganzes Leben. Und dann habe ich gemerkt, bei der Entscheidung, wir wollen auch gerne in unserem Rentnerdasein nur mit dem auskommen, was wir an Rente bekommen. Keine anderen Rücklagen oder sowas, ein bisschen Rücklage vielleicht für die Beerdigung, aber mehr auch nicht. Und damit wollen wir versuchen, zurechtzukommen. Und dann habe ich gemerkt, dass dann sehr leicht aus diesem Trend auch der Geiz wird. Kann ich das dem oder dem geben? Kann ich da? Kann ich dies? Kann ich jenes? Und da muss ich mich selbst immer wieder überwinden, um diesen negativen Charakterzug nicht zum Tragen kommen zu lassen, sondern einfach zu sagen, Herr, du hast mir Dinge in die Hand gegeben zur Versorgung, zur Verwaltung. Ich möchte gerne weitergeben, da, wo es eben notwendig ist. Man könnte viel über ein ganzes Thema noch mit Geld und dem Umgang damit füllen, aber darum geht's hier nicht, sondern nur darum. Und dann gibt es noch andere Dinge, die auch zum Problem werden können. Menschen, die eine sehr, sehr starke, robuste seelische Natur haben, die psychisch sehr stark auf beiden Beinen im Leben gestanden haben. Bei denen ist die Gefahr, dass wenn sie älter werden, dass sie hart oder gar hartherzig werden. Das ist eine große Gefahr. Vielleicht, gerne möchte ich aber trotzdem, man kann es ja ruhig auch so, auch eigenes Erleben dazu sagen, meine Schwiegermutter hat sehr viel in ihrem Leben ertragen müssen. Flucht, Vergewaltigung, alles im Zweiten Weltkrieg, eine unwahrscheinliche Stärke brauchte sie, um diese Dinge alle zu überstehen. Und dann war bei ihr später, als sie älter wurde, das manchmal so zu spüren, dass sie auch sehr hart wurde gegenüber anderen Menschen. Und dann trat im Alter von ungefähr war das um 80 herum oder vielleicht kurz vor 80 eine ganz erstaunliche Wandlung ein. Sie wurde ganz milde. Sie wurde ganz liebevoll. Sie hat gebetet für alle. War auch immer ein Kind Gottes gewesen, war immer eine Nachfolgerin Jesu gewesen. Aber mit Gottes Hilfe und durch auch da wieder, muss man das so sagen, oder darf man so sagen, durch das Wirken des Heiligen Geistes hat sie ihr Wesen geändert. Und war eine ganz, ganz liebevolle Frau. Ihr werdet sie gleich hier noch sehen. Und das ist mir so ein Beispiel gewesen, dass mit der Hilfe von Jesus auch solche Charakterzüge vermieden werden können, die anderen sonst vielleicht das Leben schwer machen. Und da müssen wir uns dann selbst auch immer wieder reflektieren lassen, auch vielleicht von unseren nächsten Angehörigen, damit wir nicht in diese Fallen hineintauchen. Und dann gibt es Menschen, die sind Führernaturen. Zum Beispiel im Beruf, aber auch im geistlichen Umfeld Oder auch in anderen Bereichen haben Sie Ihre Führerqualitäten in der Schule als Schulleiter zum Beispiel unter Beweis gestellt. Und bei denen ist die Gefahr groß, dass sie in Rechthaberei landen oder gar, auch wenn sie älter werden, immer mehr Machtmenschen werden, die dann ihre Führerqualitäten auch da ausüben, wo sie vielleicht gar nicht angebracht sind. Eine große Gefahr. Auch bei christlichen Führern ist das nicht ohne. Auch das habe ich selbst erlebt. Und dieser Gefahr können wir nur dann begegnen, wirklich, wenn wir unser Leben auch als solche Führermenschen, die eigentlich sehr fest im Leben stehen, dann unser Leben ganz Jesus übergeben. Sagen, Herr Jesus, bitte, bewahre du mich davor, dass ich andere Menschen jetzt beherrschen möchte. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte versuchen, ihnen, auch wenn ich älter werde, liebevoll zu begegnen. Andere, genau das Gegenteil, gibt ängstliche Naturen. Ich denke an eine liebe, alleinstehende Glaubensschwester, die im Siegerland wohnte und die mich plötzlich eines Tages beim Hausbesuch damit überraschte. Sie sagte damals noch, Herr Doktor, zu mir, braucht keiner zu sagen, wird im Himmel sowieso keine Rolle spielen. Herr Doktor, wissen Sie was? Ich glaube, der Briefträger, der hat mich wieder mal bestohlen. Und vorgestern war eine Nachbarin da. Ich bin sicher, die hat mir den Hausschlüssel mitgenommen, um irgendwann in meine Wohnung einzudringen und mir dann den Familienschmuck mitzunehmen. So litt dann diese Glaubensschwester unter etwas, was aus ihrer Ängstlichkeit erwachsen war, dass sie überall Misstrauen hatte, alle Menschen in Verdacht hatte, dass sie ihr was wegnehmen wollten. Auch das lässt sich nur mit Jesus an der Seite und es wurde dann nachher mit ihr auch wieder etwas besser, war aber immer so ein latentes Problem bei ihr, aber es wurde nachher doch wieder so besser, als man mit ihr einige Glaubensgespräche führen konnte. Und dann gibt es noch den Pessimisten, der vielleicht auch im Leben schon etwas Schweres erlebt hat, der dann im Alter zu einem verbitterten Greis oder zu einer verbitterten Greisin wird. Alles das sind Karikaturen von Eigenschaften, die vorher nicht so sehr in Erscheinung getreten sind, weder positiv noch negativ, aber sich dann negativ auswirken, wenn wir älter werden. Wir haben in der Nachbarschaft einen Patienten, auch der Patient bei uns in der Praxis behandelt wurde, den haben unsere Kinder den Moll genannt. Dur und Moll hat es damals eine Schallplatte gegeben. Ich weiß nicht, ob die von Margret Birkenfeld war, ich glaube nicht, nee, aber irgendwie aus so einem Hintergrund kam die, oder von Peter van Wörden, auch nicht, ach schade, egal. Jedenfalls war das eine Schallplatte, die verschiedenen Tonarten darstellte, die Molltonart als die negative Tonart, die ein bisschen dunkle, finstere Tonart. Und das war ein Nachbar, der immer nur mit einer Pudelmütze bewaffnet, die relativ tief bis über die Augen gezogen war, mit grimmigem Blick um die Häuser herumging, um seinen Gang zu machen. Und der wurde von unseren Kindern nur der Moll genannt. Und dieser Mann hatte in seiner Jugend Schweres erlebt. Aber der hatte sich genau so entwickelt zu diesem verbitterten alten Mann, der seine Familie, seine eigene Ehefrau, seine Kinder, die mit im Haus wohnten, auch nur negativ behandelte. Schade darum. Und das war nun eben kein Mensch, der mit Jesus gelebt hatte. Und ich hoffe, dass Jesus das verhindert, dass ich jemals so werden sollte. Nun habe ich auch nicht die Eigenschaften, die er mitbrachte, aber trotzdem. Und dafür gibt es Hilfen. Und viele Hilfen. Und diese Hilfe, die möchte ich eigentlich in einem Bekleidungshaus, vielleicht bei C&A oder so, holen. Denn Gottes Wort fordert uns auf, etwas anzuziehen. Ja. Und wir sollen uns überkleiden und hat hier der Apostel Paulus an die Kolosser geschrieben, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut und so weiter. Und dann ist mir erst nachhinein aufgefallen, ja schau mal, das sind genau die Eigenschaften, die auch verhindern, dass die anderen Eigenarten zu solchen Negativpunkten in meinem Leben werden. Geiz kann verhindert werden durch herzliches Erbarmen und Güte. Die Härte, die Hartherzigkeit kann verhindert werden durch Demut und Milde. Die Rechthaberei und zum Machtmensch entwickelt zu werden, kann verhindert werden dadurch, dass ich langmütig und vergebungsbereit bin. Und der Verfolgungswahn, der kann dadurch verhindert werden, dass ich mit Liebe und vor allen Dingen mit dem Frieden des Christus in meinem Herzen auch mein Umfeld betrachte. Und letztlich die Verbitterung kann dann verhindert werden, wenn ich aus tiefstem Herzen dankbar bin. Mit vielen Patienten habe ich mich hingesetzt bei seelsorgerlichen Gesprächen. Ich habe so spezielle Sprechstunden dafür eingerichtet. Und dann haben wir oft ein Blatt genommen, hingelegt, DIN A4-Blatt, und dann haben wir gesagt, wofür können Sie oder wofür kannst du denn noch dankbar sein? Und dann kam eine Zeile nach der anderen. Meine Tochter besucht mich doch immer noch regelmäßig und ich habe eine Wohnung, in der es schön warm ist und so viele Dinge, all die kleinen Dinge auf des Alltags, die wir wie selbstverständlich nehmen, aber dann unserem Herrn, unserem Vater im Himmel ganz selten eigentlich dafür danken. Und plötzlich wird der Blick dafür da, dass man wieder dankbarer wird. Das so dazu zu diesen Herausforderungen durch Eigenheiten, die sich im Alter weiterentwickeln können. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Eine sehr belastende Sache und gar nicht so selten sind die Depressionen im Alter. Altersdepressionen kommen gar nicht selten vor. Mose war, als er das so erlebte, ungefähr 81, 82 Jahre alt. Das ganze Volk war gerade vor 3 Tagen oder wann auch immer aus dem Lager am Berg Sinai, wo sie die Gebote Gottes erhalten hatten, aufgebrochen und hatten sich dann wieder in der Wüste Paran niedergelassen. Wüste Paran, so heißt sie. Und da wurde wieder das Meckern des Volkes an Mose Ohren gebracht. Das alles schmeckt uns nicht, dieses Manna sind wir leid, wir wollen was anderes zu essen haben, wir denken an das gute Essen in Ägypten, an Lauch, an Zwiebeln und an Fische, die wir da hatten. Und hier in der Wüste gibt's nichts wie dieses Elend. So kann ich mir das vorstellen, ne? Wie sie da zu Mose gekommen sind und ihre Herzen ausgeschüttet haben. Mensch, hat Mose gesagt, das bin ich jetzt leid. Und dann ist er zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, dieses Volk, was du mir gegeben hast, kann ich nicht mehr tragen. Musste er ja gar nicht, sollte er auch nicht, Gott wollte es ja tragen. Bring mich doch um, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Darin kam zum Ausdruck, dass er eine tiefe Todessehnsucht hatte, einfach nicht mehr weiterleben wollte. Ein typisches Symptom für eine Altersdepression. Bringe mich doch um, könnt ihr nachlesen in 4. Mose 11. Harte Worte, die Mose Gott entgegenschleuderte. Und jetzt kam die Hilfe Gottes. Jetzt können wir uns vorstellen, Gott redet ja dann auch natürlich so, sagen wir mal, unser Vater im Himmel ist ja auch ein frommer Mensch. Und er hat dann gesagt, Mose, ich habe dir so viel Güte entgegengebracht dein ganzes Leben. Du hast meine Wunder erlebt bei der Befreiung aus Ägypten. Denk doch bitte mal daran. Und du musst einfach nur mehr Glauben haben. Warum hast du den Glauben nicht? Hast du den verloren, Mose? Nein, du musst mal zu mir in die Seelsorge kommen. Und dann werde ich dich mal ein bisschen darin unterrichten. So würden wir vorstellen, geht Gott mit Mose um, als er diese schwere Zeit hatte und ihn einfach bittet, nimm mich doch weg. Ich bringe mich um, wenn ich Gnade gefunden habe. Aber Gott handelt ganz anders, ganz anders. Da sprach er zu Mose, versammle dir doch mal 70 der Männer, von denen du weißt, dass sie Älteste und Vorsteher des Volkes sind. Lass sie zum Zelt Gottes kommen und sich dort mit dir zusammen aufstellen. Ich werde herabkommen und dort zu dir sprechen und ich werde einen Teil von dem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen die Sorge für das Volk gemeinsam mit dir tragen, damit du die Last nicht mehr alleine tragen musst. Wisst ihr was? Unser Vater im Himmel ist ein Pragmatiker. Der hat ganz praktische Hilfen im Gepäck. Der fängt nicht an mit frommen Reden. Manchmal sagt er natürlich auch was sehr Frommes. Aber diesmal hat er erkannt, dass diesem treuen Mann, seinem Diener Mose auf der Erde, nur diese praktische Hilfe weiterhelfen konnte. Und so, denke ich, müssen wir auch manchmal denken mit Menschen, die seelsorgerliche Hilfe brauchen, dass nicht alleine nur die Worte und das Beten, sondern manchmal auch das Tun weiterhelfen können. Zum Beispiel der jungen Mutter, die unter Depressionen leidet, weil sie mit ihren 3 kleinen Kindern überfordert ist, der brauchen wir praktische Hilfe, müssen wir praktische Hilfe auch leisten. Das aber nur am Rande erwähnt. Aber mir ist wichtig, dass wir hier auch von unserem Vater im Himmel lernen können, wie wir auch mit Depressionen umgehen. Ein anderer Mann, den ich eben schon erwähnt habe, ist Saul. Wahrscheinlich, wie gesagt, Fachleute sagen das so, hatte er eine agitierte Depression. Das bedeutet, in einer Depression kann man plötzlich ausrasten und Dinge tun in Aggression, die wir gar nicht sonst tun würden. Und da können wir erklären, warum 2-mal Saul einen Speer genommen hat und seinen treuen Diener David an die Wand spießen wollte. Grausam, kaum vorstellbar, für einen König, der eigentlich sein Volk in Weisheit leiten sollte. Und dieser Mann hat dann natürlich auch gewisse Hilfe erfahren. Das passte nicht mehr auf die andere Seite, es gehört eigentlich zu den Hilfen. Immer wenn dieser böse Geist von Gott Saul peinigte, spielte David die Harfe, dann ging es Saul besser und der böse Geist verließ ihn. Ich habe das nur deswegen ausgewählt, weil auch das eine Hilfe ist. Wisst ihr, wenn wir hier aus vollem Herzen die schönen alten Heilslieder singen, das hat auch Auswirkungen auf unsere Psyche. Und das wird dann auch gebraucht, wenn Menschen wirklich in Not geraten. Die geistlichen Lieder. Meine Frau hört sie oft während der Küchenarbeit und ich höre sie dann mit. Und da kann ich einfach nur sagen, ja, das ist gut, wenn wir das. Ich denke an eine Patientin, die auch unter sehr lange anhaltenden Depressionen litt. Und als ich ihr dann Mut machte, nochmal ihr geliebtes Klavierspielen wieder zu beginnen, da hat sie es getan und hat dann von Woche zu Woche gesagt, Wolfgang, mir geht es wieder besser. Mir geht es wirklich wieder. Es tut mir so gut, mich jeden Tag dann ans Klavier zu setzen. Ihr Mann hat sie unterstützt, hat damals noch, da gab es noch diese Kassetten, diese Musikkassetten, hat das auf Kassetten aufgenommen und dann diese gespielten Lieder an andere Glaubensgeschwister weitergegeben. Hat sie damit eben auch immer wieder ermutigt dazu und das hat ihr sehr, sehr gut geholfen. Musik und vor allen Dingen die geistliche Musik kann sehr viel Gutes bewirken und das ist eine Hilfe, die von Gott kommt. Das dürfen wir nicht anders sehen, denn er hat das so gestaltet und vorbereiten lassen durch Komponisten und Dichter, die uns diese Lieder zur Verfügung stellen. Schauen wir andere Herausforderungen an. Ich glaube, muss mich ein bisschen beeilen, ne? Glaube ich, alles gut. Ernsthafte Erkrankungen. Nicht nur Depressionen, sondern auch Krebserkrankungen oder anderes oder Leukämie oder sowas kann sein. Und jetzt werdet ihr hier ein Bild sehen, das zeigt die vier liebsten Frauen in meinem Leben. Vier Generationen sind hier: Mutter, Tochter, Enkel und Urenkelin. Und hier ist jetzt die schon eben erwähnte Schwiegermutter. Hier ist sie 91 oder 92, ich weiß nicht mehr genau, wie alt sie war auf diesem Bild, aber jedenfalls war damals schon die Diagnose bekannt, dass sie eine leukämieartige Erkrankung hatte, die unheilbar war und die zum Tode führen würde. Und ich habe auch in aller Ruhe, in aller Liebe mit ihr darüber gesprochen. Und sie hat auch mit sich sprechen lassen. Wir haben vieles vorher geklärt, bis sie dann eines Tages auch sagte, ach Wolfgang, es ist doch schwer, über den Tod zu reden. Und das stimmt auch. Man redet nicht gerne darüber. Und das hat sie auch dann nicht mehr so getan. Aber wir hatten ja alles geklärt. Und sie ist dann auch ganz, ganz im Frieden auch heimgegangen unter der Anwesenheit fast aller ihrer Kinder. Und hier sehen wir aber eines ganz deutlich, dass alle vier noch wirklich lachen können und Freude haben. Und wisst ihr, das hat mich daran erinnert, dass Jesus den Jüngern eine lange Rede auf dem Obersaal vor seiner Überlieferung und Hinrichtung gemacht hat in Zion oder beziehungsweise in Jerusalem. Da saßen sie auf dem Obersaal zusammen, ganz vertrautes Zusammensein nur mit den Jüngern. Und Jesus hat ihnen vieles gesagt. Von Johannes 13 bis zu Johannes 17 können wir das lesen, was Jesus ihnen alles gesagt hat. Und wenn wir an der Stelle von Jesus gewesen wären, hätten wir gesagt, so, jetzt werde ich mal euren Glauben stärken. Das muss ich euch sagen, damit euer Glaube gestärkt wird. Ihr braucht den jetzt, wenn ich euch verlasse und wenn ich ans Kreuz genagelt werde, dann braucht ihr diesen festen Glauben. Warum hat Jesus ihnen diese lange Rede gegeben? Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig wird. Können wir das verstehen von einem, der kurz vor seiner Verurteilung und Hinrichtung steht? Aber Jesus hat das gesagt. Ihm war es ein tiefes Anliegen, dass seine Jünger von seiner Freude gekennzeichnet wurden. Und das deshalb, so hat er das ja gesagt, dies habe ich zu euch geredet, diese lange Rede hier in Johannes 15. Und dann ganz am Ende seiner Rede, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Diese beiden Veranlassungen hat er, diese beiden Motive, Freude ihnen zu geben und einen tiefen Frieden, seinen Frieden in sein Herz. Noch ein anderer Vers in diesem Zusammenhang würde das auch unterstreichen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch bei ernsten Erkrankungen da unseren Blick nicht vor verschließen, dass Jesus dir und mir Frieden schenken will und auch trotz allem Leid immer noch wieder Dinge, die auch dein Leben erfreuen können. Dafür müssen wir nur eine Antenne haben, Einmal für die Freude, die Jesus dir schenkt, und auch für den Frieden. Freude zum Beispiel, dass da Kleinigkeiten im Alltag, auch im Krankheitsalltag sind, die einem durchaus auch Freude vermitteln. Wenn zum Beispiel da eine liebevolle Pflegerin oder Krankenschwester dir irgendetwas Gutes tut oder ein Angehöriger irgendetwas Liebevolles sagen oder mitbringen. Alles das sind so kleine Signale, die wir primär natürlich von Menschen bekommen, aber wohinter Jesus steht, der diese Menschen dazu beauftragt hat. So dürfen wir und müssen wir das sehen. Und dann können wir auch das sagen, was der Apostel Paulus hier schreibt. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen und seid dankbar. Wieder einmal diese Dankbarkeit eben schon erwähnt. Aber es gibt andere Herausforderungen noch. Und das ist auch schwer, wenn wir den Partner verlieren. Ich bin sicher, dass auch hier der eine oder andere oder die eine oder andere sitzt, die den Partner verloren haben. Allein zu sein ist nicht einfach. Ich habe eine deutlich ältere Schwester, im Grunde genommen ist sie eine Halbschwester, weil mein Vater seine erste Ehefrau durch eine schwere Krankheit verloren hat, ein zweites Mal geheiratet hat und ich bin dann auch so ein Nachkömmling. Meine Schwester ist fast 18 Jahre älter als ich und ist dann mit 91 Jahren heimgegangen, ganz friedlich auch. Mein Schwager, zwei Jahre älter, war dann 93 und bei jedem Besuch sagte er mir: Wolfgang, es ist so schwer, sie nicht mehr hier zu haben. Es ist schwer, allein zu sein. Ich vermisse sie so sehr. Das waren seine permanenten Gedanken und davon war er geprägt. Und circa 10 Monate später durfte er auch heimgehen zu seinem Herrn. Aber daran habe ich gesehen, wie wertvoll, wie wichtig das ist, trotz hohen Alters, dass es eine unwahrscheinliche Gnade ist, wenn wir beide, meine liebe Frau und ich, zusammenbleiben dürfen bis heute. Trotz Krankheiten, auch in unserer Vergangenheit. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn man den Partner verliert. Und auch da gibt es ein biblisches Beispiel, was uns sehr schön deutlich macht, wie auch Gottes Hilfe beim Verlust eines Partners aussieht. Wie auch Jesus dann in Erscheinung tritt. Und das ist diese Hanna im Neuen Testament in Lukas 2. Und da können wir dann ein bisschen ausführlicher lesen, was hier die Sache war. Im Tempel befand sich nämlich diese Hanna, eine Prophetin. Sie war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asa und schon sehr alt. Hanna war Witwe. Ihr Mann war nach ihrer 7-jährigen Ehe gestorben. Jetzt war sie 84 Jahre alt und verließ den Tempel nie mehr, sondern diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Als Simeon mit Maria und Josef sprach, ging sie vorbei und begann, Gott zu loben. Allen, die auf die verheißene Erlösung Israels warteten, erzählte sie von Jesus. Das beinhaltet etwas, was auch den Verlust des Partners nicht ganz, aber doch zum Teil mit Gottes Hilfe jedenfalls ausgleichen kann. Wenn jemand sich dann in seinem Alleinsein nur mit sich selbst beschäftigt, dann baut er sich einen goldenen Käfig aus Selbstmitleid. Die Gefahr ist jedenfalls da. Aber wenn er diese Hilfen Gottes in Anspruch nimmt, dann hat er zumindest diesen goldenen Käfig wieder ein wenig geöffnet und geht nach draußen. Nämlich die Tatsache, im Tempel zu sein, den gibt's heute nicht mehr. Aber wir können uns der Gemeinde Gottes widmen und haben Glaubensgeschwister, die uns gegenseitig unterstützen. Und wenn ihr vielleicht mal irgendwann gefragt werdet, einen zu besuchen, der den Partner verloren hat, dann bereitet euch bitte darauf vor. Geht vorher ins Gebet, nehmt vorher eure Bibel zur Hand und sagt: Herr, womit hast du mich denn schon einmal getröstet? Und mit diesen Worten des Trostes, die ihr im eigenen Leben schon am eigenen Leib erfahren habt, da könnt ihr hingehen und den trösten, der in solch einer Situation ist, dass er in Trauer ist und seinen Partner verloren hat. Zum Beispiel, das ist dann Gemeinde, die da wirklich tragfähige Basis bildet und einen festen Standpunkt in Jesus hat. Und sie diente Gott dort Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch das Dienen für Jesus, das Dienen für den Vater im Himmel kommt immer wieder an diese Stelle und kann dann auch das Leben, das Alleinsein ein wenig ausfüllen mit dem dazugehörigen Gebet, das auch hier wieder erwähnt ist. Und Gott zu loben, ihm Lob und Lieder zu singen, trotz mancher Trauer, die da ist, um dann sein Herz wieder mehr auf den Himmel auszurichten. Und von Jesus zu erzählen. Seht ihr, das sind alles Dinge, die uns diese eine kurze Geschichte deutlich macht, wenn wir den Partner verloren haben sollten. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung mitreden. Ich weiß es nur von manchen Menschen, die ich auch so begleitet habe, dass das nicht einfach ist. Auch die Schwiegermutter hat relativ früh ihren ersten Mann und dann später sogar auch ihren zweiten Mann verloren. Und sie sagte dann auch, ach, es ist so schwer, dann ins einsame Haus oder in die einsame Wohnung zu kommen. Und das muss man so sehen und dann haben wir damit auch eine Aufgabe, vielleicht dort zu helfen, wenn es eben möglich ist. Kommen wir zu einem letzten Punkt, die letzte Wegesstrecke. Schon mal kurz erwähnt, auch diese letzte Wegesstrecke ist nicht leicht. Wenn sie vor uns liegt, haben wir wie alle Lebewesen, hätte ich fast gesagt, irgendwie doch eine Scheu davor. Dieses letzte Tor zu durchstreiten, das Tor des Sterbens, das Tor des Todes, das ist für uns eine kurze, aber sehr, sehr dunkle Wegesstrecke. Und davor haben wir unwillkürlich Furcht, Angst, kann man sagen, ja, jedenfalls eine Bedrückung bringt das mit sich. Und ich sagte schon, jedes Lebewesen hat das so, kein Lebewesen stirbt gerne, so möchte ich es mal sagen. Wenn der Regenwurm im Garten vom Spaten getroffen wird, dann ringelt der sich auch und versucht sich aus dem Staub zu machen, um nur ja sein Leben zu erhalten. Und uns Menschen als Lebewesen ist das auch so gegeben. Aber trotzdem sind wir im Gegensatz zu diesem Regenwurm viel besser gestellt. Denn wir wissen, dass wir uns einem Herrn anvertrauen dürfen. Das ist das eine. Wir wissen auch, dass Jesus mitgeht, auch in dieser schweren Zeit. Auch dann, wenn es diese letzte Lebensstrecke ist, dass wir eine todbringende Krankheit haben oder wissen, dass irgendwann unser Leben zu Ende geht. An diesem Irgendwann zweifeln wir nicht. Das ist ganz klar, das ist jedem Menschen klar. Aber wenn es dann näher rückt, dann wird es doch beklemmender für jeden, der davon betroffen ist. Aber unser Herr, Jesus Christus, hat das selbst erlebt, in vollem Bewusstsein. Und er kann dir und mir zur Seite stehen. Und das ist das Wertvolle dabei. Und dann kommt noch etwas Wertvolleres. Hinter diesem Tor, da wartet er selbst in seiner strahlenden Herrlichkeit. Das muss uns vor Augen stehen und das hilft uns auch durch schwere Zeiten dieser letzten Wegestrecke hindurch. Seine strahlende Herrlichkeit bedeutet, keine Schmerzen mehr zu haben, keine Luftnot mehr zu haben, keine Übelkeit, keine Schwäche, keine Tränen und nichts mehr, was uns auf dieser Erde begrenzt. Nur Licht und Liebe, nur Frieden und Freude in Jesu Gegenwart. Daran müssen wir fest glauben. In gesunden Tagen. Davon müssen wir auch immer wieder sprechen. Und wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, dann sagt Paulus ja selbst, ermuntert nun einander mit diesen Worten oder ermutigt euch damit gegenseitig. Wir sollten es niemals vergessen. Wer ganz eng mit Jesus verbunden ist und mit ihm gelebt hat, der geht auch mit Jesus durch das dunkle Tor des Sterbens und sieht jetzt schon ein wenig von dieser strahlenden Herrlichkeit vor seinem inneren geistlichen Auge, ähnlich wie es Stephanus auch getan hat, als er gesteinigt wurde. Also noch einmal, wer ganz eng mit Jesus verbunden ist, mit ihm gelebt hat, der geht auch mit Jesus durch dieses dunkle Tor des Sterbens. Und er sieht manchmal jetzt schon etwas von dieser wunderbaren strahlenden Herrlichkeit vor seinem geistlichen Auge. Und das sind mutmachende, tröstende Gedanken von Paulus, der so etwas selbst auch am eigenen Leib erlebt hat. Zum Beispiel aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom hat er an die Philipper geschrieben, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und bei seiner zweiten Gefangenschaft, als sein Märtyrertod kurz bevorstand, im zweiten Timotheusbrief schreibt er, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. So schreibt er da weiter. Das war Paulus, der kann uns wirklich ein Beispiel geben. Und dann an die Thessalonicher schreibt er das eben schon erwähnte Wort, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, dass wir diese Hoffnung haben, so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und so tröstet nun einander oder ermutigt, da steht Parakaleo im Griechischen, ermutigt nun einander mit diesen Worten. Das dürfen wir tun, uns immer wieder darauf hinzuweisen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt Paulus. Und das ist etwas, was auch wirklich wichtig ist, dass man da, wie die ersten Christen, sich vielleicht auch immer damit begrüßt. Maranatha, Jesus ist der kommende Herr, Jesus ist der kommende. Und daran dürfen wir festhalten. Das darf uns Hilfe und Trost geben, auch vor allen Dingen dann auf dieser letzten Wegesstrecke. Und als letzter Gruß des Paulus hat er etwas ins Tagebuch von La Hue geschrieben. La Hue ist ja im Titusweg. Und Paulus hat auch an diesen Titusweg gedacht, als er an die Senioren dachte, die vielleicht mit ihren Enkeln dem Sonnenuntergang ihres Lebens entgegengehen. Und er hat geschrieben: Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Paulus an Titus, an den Titusweg hier in Langensteinbach und an euch. Amen. Lasst mich zu Abschied noch beten und einfach Dank sagen. Herr Jesus, wir können gar nicht dankbar genug sein, dass du uns diese zuletzt genannte Hoffnung geschenkt hast, diese Gewissheit, die mit uns gehen kann durch gute und durch schwere Tage. Danken, dass du es selbst bist, der dabei ist, der uns trägt, der uns führt, der uns bewahrt. An vielen Stellen in deinem Wort hast du uns das verheißen und darauf dürfen wir uns bauen. Das ist viel, viel sicherer als ein vom Notar unterschriebener Vertrag, sondern das ist eine göttliche Zusage aus deinem Mund. Herr, danke, dass wir uns daran festhalten dürfen, an dass du es selbst bist, der die Garantie dafür übernimmt. Und so dürfen wir uns dir anbefehlen, Herr, für die Wege, die noch vor uns liegen, für die Schritte, die wir zu gehen haben. Aber Herr, halte uns nahe bei dir, jeden Tag. Und dann dürfen wir auch etwas von dir weitergeben an die Menschen, die nach uns leben. Hilf uns dabei, glaubwürdig den Glauben zu vermitteln, den Kindern, den Enkelkindern, den umstehenden Menschen, den Nachbarn, den Freunden und Bekannten, dass dann, wenn wir einmal diese Welt verlassen, dass dann doch etwas von deinem Namen weiterlebt. Das ist unser Wunsch und dass du durch alles auch geehrt und verherrlicht wirst. Herr Jesus, wir danken dir, wir preisen dich, wir ehren dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.